Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir diese Hoffnung und Gewissheit in uns tragen. Weil Gott die Zusage gab, können wir uns alle darauf verlassen. Hätte sie Mohammed gegeben oder irgendjemand, dann könnten wir uns mit ihm begraben lassen. Aber da Gott die Verheißung gab, können wir darin ruhen und wissen, dass der Tag kommt. Nichts ist gewisser als die Wiederkunft des Herrn.
Amen.
Nicht so gewiss, dass die auf ihn wartenden, und wie es geschrieben steht im Timotheus, die seine Erscheinung liebhaben.
Amen.
Es gibt Menschen, die haben seine Erscheinung lieb. Nicht nur ihn, sondern die sehnen sich danach, mit ihm vereint zu sein.
Amen.
Solche Menschen müssen wir werden. Wenn das noch nicht so ist, dann muss es sehr schnell geschehen, damit es so wird. Ihr kennt ja alle das Wort aus dem Timotheusbrief, in dem Paulus sagt, dass der Herr an jenem Tage die Krone geben wird, aber nicht nur ihm, sondern allen, die seine, das heißt die Erscheinung des Herrn, liebhaben. Wer von uns kann das sagen? Wer kann das sagen heute Abend? Dass wir nicht nur den Herrn lieben, sondern seine Erscheinung. Dass es uns etwas bedeutet, innerlich erfasst. Hier steht 2. Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben.
Amen.
Das sind Menschen, die auch bereit sind, die innerlich mit einer tiefen Freude darauf warten. Und je mehr wir äußerlich in Bedrängnis geraten und seufzen, umso inniger werden wir mit Gott verbunden. Je mehr wir von der Erde losgerissen werden, je inniger werden wir mit Gott vereint und verbunden. Wer irdisch noch alle Wurzeln hier fest hat, der hat sie geistlich bestimmt noch ganz lose. Wer sie aber irdisch losgerissen hat, der kann sie in Gott befestigen. Welch ein Vorrecht. Ich habe heute eine Predigt Bruder Brennims mitgebracht unter dem Titel Ein Gefangener Jesu Christi. Und ich habe nur einige Seiten gelesen. Es hatte mir sehr viel zu sagen. Ehe wir einige Passagen lesen, hätte ich gerne jemanden gesprochen, der mal in Gefangenschaft war. Es ist immer so leicht, in der Theorie zu philosophieren, auch über Glaubensdinge. Aber wie die Wirklichkeit aussieht, das weiß doch keiner, es sei denn, er hat sie durchgemacht. Und es gibt genügend, die haben von der russischen oder chinesischen Gefangenschaft gehört und wie es Leuten erging, manche auch, wie es denen in deutscher Gefangenschaft erging. Aber wenn man diese Leute die das mitgemacht haben, die wirklich jeden Rechtes beraubt waren, die gefangen waren. Ich habe Gefangene gesehen. Ich habe gefangene Russen gesehen. Ich habe ihnen Brot gebracht. Sie waren eingezäunt. Oben war der Stacheldraht. Unten war ein normaler Draht. Aber diese Menschen, die hatten kein Recht mehr. Sie waren auf fremdem Boden. Mit ihnen konnte man machen, was man wollte. Der Sieger hat über sie zu sagen gehabt. Wenn wir Gefangene des Herrn geworden sind und er uns und unser Leben besiegt hat, dann hat er das Sagen. Dann erst sind wir Gefangene Jesu Christi. Nicht, wenn wir frei herumlaufen und von Gefangenschaft philosophieren oder von dem Leben mit Jesus und unser eigenes führen, sondern erst dann, wenn all diese Sachen wirklich in unserem Leben göttliche Realität werden, erst dann stimmt unser Zeugnis mit dem Worte Gottes überein. Und auch dieser Gedanke hier, den Paulus ausdrückt, dass der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage die Krone der Gerechtigkeit zuteilen wird. Doch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die seine Erscheinung lieb gehabt haben. Nicht nur Apostel und Propheten werden gekrönt, nicht nur Männer Gottes, sondern alle, die ihrem Zeugnis Glauben geschenkt haben. Und sie werden eingestuft, ihr kennt ja die Schriftstelle und den Ausspruch unseres Herrn, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Man muss nicht Prophet und nicht Apostel sein, um einst belohnt zu werden. Aber man muss erkennen, vor Gott erkennen, dass Gott Apostel und Propheten gesandt hat. Und man muss die göttliche Botschaft, die sie brachten, aufnehmen und den Herrn, der sie sandte, von Herzen lieben und so auf seine Erscheinung warten. Davon gibt es noch nicht allzu viele, die allem, was der Herr fordert, nachkommen. Aber wir sind auf dem Wege dahin. Oder Schmidt hat das kostbare Wort gelesen und jeder Vers, jede Zeile, jeder Gedanke ist kostbar. Aber mich traf dieser eine Vers, es ist Vers 18, diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Es ist nicht nur so gewesen, dass der Herr ihnen etwas sagte, sondern sie haben gesehen, sie haben gehört, sie waren dabei, als Gott Dinge tat. Heute leben wir mit dem Herrn. Und wenn wir mit ihm leben, mit ihm wandeln, wenn sein Wort an uns ergeht, wenn wir wirklich im Reiche Gottes sind, dann müssen wir heute Zeugen dessen werden, was Gott heute tut. Nicht dessen, was nun in der Vergangenheit liegt, das haben andere gesehen, das haben andere gehört. Wir leben heute. Wir müssen hören, was der Geist den Gemeinden heute sagt. Und wir müssen das erleben und empfangen. Für mich hat das einen sehr großen Wert. Nicht nur Verkündiger des Wortes zu sein, sondern die Gegenwart Gottes, die Bezeugungen Gottes, das Reden Gottes, die Herrlichkeit Gottes mitzusehen, zu hören und zu erleben, während Gott sich auf Erden offenbart und kundtut. Dann wird der Gedanke hinzugefügt, umso fester aber steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen. Beides gehört zusammen. Wer das prophetische Wort besitzt, der wird in Verbindung sein mit Gott, der es geredet und geoffenbart hat.
Amen.
Wenn ich mit euch rede, dann habe ich doch Gemeinschaft mit euch. Dann ist eine Verbindung da. Wenn Gott mit uns redet, hat er Gemeinschaft mit uns. Dann ist eine Verbindung da. Und aus dieser Verbindung mit Gott entstehen oder gehen doch all die Erlebnisse, die wir mit Gott machen, hervor. Hier in diesem oder in dieser Predigt, da gibt Bruder Brenham ein Beispiel. Ich werde es gleich lesen. Es ging mir auch zu Herzen, weil darin berichtet wird, dass die Herrlichkeit Gottes herabkam. Der Text dieser Predigt ist in Philemon. Es ist nur ein einziges Kapitel. Hier steht in Philemon 1, ich, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und der Bruder Timotheus, senden dem geliebten Philemon, unserem Mitarbeiter, einen Gruß, müsste es wohl irgendwo noch heißen. Hier haben wir den Gedanken, den ich schon ausgedrückt habe, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Er wurde gefangen genommen unter dem Gehorsam des Willens Gottes, herausgerissen aus dem, was er vorher wusste, gelehrt bekam und vorhatte zu tun, hineingefügt in die Offenbarung Gottes, in den Willen Gottes, und so wurde er zu einem Gefangenen Jesu Christi. Der Herr, der ihn erlöst, der ihn gerufen, der ihn in den Dienst gestellt hat, sollte jetzt allein über ihn bestimmen. Dann steht in Vers 4, ich sage meinem Gott, allezeit Dank, so oft ich deiner in meinen Gebeten gedenke. Ich höre ja, welche Liebe und welchen Glauben du dem Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber bewahrst. Dass die aus deinem Glauben erwachsene gemeinnützige Tätigkeit sich in der Erkenntnis all des Guten wirksam erweise, das in uns vorhanden ist auf Christus hin. Ja, große Freude und reichen Trost habe ich deiner Liebe zu verdanken, weil die Herzen der Heiligen durch dich, lieber Bruder, erquickt worden sind. Ein junger Mann, kein Opa, kein Mann mit großer Lebenserfahrung, sondern ein junger Mann, weiht sein Leben Gott. Und von diesem jungen Mann kann schon gleich gesagt werden, wie wir es hier gelesen haben, dass sogar Paulus erquickt wurde und die Herzen der Heiligen durch das, was der Herr in diesem jungen Manne wirken konnte. Was will Gott heute? Was sucht er heute? Junge Männer, junge Frauen, uns alle, die wir heute hier sind. Und die meisten von uns haben ihr Leben ja fast gelebt. Also will der Herr uns anspornen, den Rest für ihn zu leben, seine Gefangene zu werden, die Hände hochzuheben. Ich habe das hier gesagt, ich hatte ja einen sehr großen Vorteil in meinem Leben, den Krieg mitzuerleben und die Gefangenschaft auch noch. Ich habe gesehen, wie ein 4-Sterne-General seine Hände hob. Ich habe zugeschaut. Ein Ergeben heißt Hände zu heben. Der Koppel war ab. Da war nicht mehr viel Grüßen und Nähe, sondern stramm stehen. Hände hoch. So wandert man in die Gefangenschaft. Und schon geht's los, wo man nicht hin möchte. Wir alle müssen es lernen und begreifen, was es bedeutet, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn wir noch leben, kann er nicht leben, lebt er, können wir nicht mehr leben. Entweder gehen wir unseren eigenen Gedanken und unserem eigenen Willen nach, oder wir sind bereit, den Willen Gottes zu tun, damit er sein Leben durch uns hier leben kann. Amen. Wie vorhin schon gesagt, ein Philosophieren über all diese Dinge führt uns nicht zum Ziel, sondern allein, wenn diese Dinge Realität werden können. Ja, große Freude und reichen Trost habe ich deiner Liebe zu verdanken, weil die Herzen der Heiligen durch dich, lieber Bruder, erquickt worden sind. Das wünsche ich all unseren jungen Brüdern von ganzem Herzen, dass euch dieses Zeugnis ausgestellt werden könnte. Mein jungen Jahren hat bestimmt manche auch sagen können, der hat unser Herz erquickt durch ein Wort oder Zeugnis. Euch wünsche ich das von ganzem Herzen, dass es gesagt werden könnte, wir sind gesegnet worden, der junge Bruder hat ein Zeugnis gegeben, wir sind gestärkt worden im Glauben. Nun, lasst uns einiges aus dieser Predigt vorlesen, das uns sicherlich kostbar werden wird. Ihr reflektiert ein Licht von irgendwo. Wenn ihr Christ seid, ist dies euer Schatten, was nur beweist, dass es ein Leben gibt, wo ihr nicht mehr sterben könnt. Denn dieses Leben hat Tod in sich. Dieses irdische Leben hat den Tod vom ersten Atemzug in sich. Denn also ist es dem Menschen gesetzt zu leben und zu sterben, danach das Gericht, Hebräer 9, 27. Dieses irdische Leben hat den Tod in sich. Doch der Herr ist in dieses irdische Leben gekommen, um dem Tode die Macht zu nehmen, um den Stachel des Todes herauszuziehen aus diesem Leben. Denn Gott hat uns ewiges Leben geschenkt. Und darin ist kein Tod mehr. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Damit ist für immer aufgeräumt und damit ist Schluss. In dem göttlichen Leben ist kein Tod mehr. Weiter. Seht, es ist ein Schatten. Denn ihr seid lebende, bewegliche Geschöpfe mit Fähigkeiten zu sehen, zu denken, euch zu bewegen und zu sprechen. 5 Sinne des Körpers. Dennoch wisst ihr, dass ihr sterben müsst. Und es gibt so viel Kummer. Ihr wisst, dass es nur eine Widerspiegelung sein kann. Denn Leben und Tod sind darin miteinander vermischt. In diesem Körper, in diesem irdischen Leben, ja. Aber dann nicht mehr. Hier ist Leid, hier sind Schmerzen, hier sind Tränen, hier ist Kummer und hier ist Not. Und das Ende ist dann der Tod. Und in jüngster Zeit habe ich oft genug über Leben und Tod nachgedacht. Und es ist wirklich wahr, wer ohne Gott lebte, dessen Leben war nicht wert, gelebt worden zu sein. Was hat die Welt zu bieten, selbst irdisch gesehen, ist doch bei allem, was süß erscheint, irgendwie ein bitterer Nachgeschmack, der zurückbleibt. Es heißt hier, wenn wir Licht geworden sind, wenn unser Leben mit dem Licht des Tages übereinstimmt, wandeln wir im Licht. Nicht nur, dass es Licht geworden wäre, sondern die Erleuchtung hat uns getroffen, damit wir in Übereinstimmung des Wortes, das für diese Zeit bestimmt ist, wandeln. Und dann sind wir Kinder des Tages. Und wir stoßen uns nicht mehr, weil wir aufgrund des Wortes sehen, wohin wir gehen. Weiter heißt es hier, wir sehen, dass so gewiss der Heilige Geist Licht und Leben reflektiert, der Tod hier die Dunkelheit vor Gott reflektiert. Also, der Heilige Geist strahlt Licht und Leben aus, der Tod strahlt Finsternis aus. Und hier sagt Bruder Brenhim, der böse Geist ist dunkel. Es ist so, als sei euer Leben überschattet. Der böse Geist ist dunkel und wir wissen, dass er alles in der Finsternis tut, weil er selber finster ist. Gott ist Licht. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Nicht nur in Worten. Wie viele Evangelisten und Prediger haben dieses Wort verkündigt und es ist nicht erfüllt worden an ihnen. Gott möchte, dass jedes Wort an uns erfüllt werden kann. Jetzt kommt etwas von einem Erlebnis, das mich bewegte. Ungefähr vor einer Woche sandten wir Tonbänder in die ganze Welt. Die sieben Siegel sind bis ins Innerste der Insel Jamaika, wo ich schon missionierte, gedrungen. Dort hinter den blauen Bergen ist alles sehr primitiv. Manchmal haben die Eingeborenen dort ein altes Tonbandgerät, das man noch ankurbeln muss. Wie, naja, ihr kennt das ja. Diese Gruppe hatte dort ein Tonbandgerät mit einer 6-Volt-Batterie. Sie alle saßen zusammen, wie wir heute Abend hier, und hörten diese Siegel. So war es wohl. Während ich sprach, beobachteten sie, wie die Feuersäule, wie dieselbe Feuersäule, in den Raum kam, sich dorthin begab, wo das Tonbandgerät stand und sich darüber lagerte. Sie holten eine Kamera und machten eine Aufnahme davon. Genau dieselbe hing dort direkt darüber. Wir lassen sie vergrößern und werden sie dort anbringen, damit ihr es sehen könnt. Ich habe darüber nachdenken müssen, dass diese einfachen Leute so von Herzen glauben und innerlich mit Gott verbunden sind, dass er in solch einer Weise herabkommen und sich so bezeugen kann. Wir hören die gewaltigsten Dinge. Aber wir sind nicht ergriffen. Wir sind nicht bewegt. Wir werden nicht mitgerissen. Wir hören immer wieder, ohne dass Gott die Möglichkeit hat, das alles zu wiederholen. Nicht, dass diese Leute darum beteten. Es geschah, weil sie in Ehrfurcht vor Gott zusammengekommen sind. Und vielleicht hat eine alte Oma gesagt, Herr, du kannst auch in unsere Mitte so herabkommen, wie du es tatest, als die Siegel da gepredigt worden sind. Was weiß man? Und schon hat der Herr den Wunsch und das Verlangen dieser Leute erfüllt. Das Überzeugende an dieser Berichterstattung liegt darin, dass eine Kamera geholt wurde und dass eine Aufnahme gemacht werden konnte, die dann dort an dem Anschlagebrett ihren Platz finden sollte. Nicht, dass wir solche Dinge suchen. Gott behält sich vor, zu tun, was er möchte und nicht, was wir wollen. Das wissen wir alle. Wir sind aus den Kinderschuhen heraus, obwohl, wenn ich an Hebräer 6 denke, wo Paulus sagt, dass wir nicht mehr Kinder sind, die Milch trinken, sondern feste Speise zu uns nehmen sollten, manchmal verschlucken wir uns noch bei der Milch. Und dann ist die Frage, wie wollen wir feste Speise zu uns nehmen? Mir fiel auf, dass das Volk Israel im Grunde genommen eine herrliche Reise hatte bis zu dem Punkt, als es hinübergehen sollte in das verheißene Land. Vorher hatte Gott alle Wege gebahnt, alles geebnet. Sie gingen, wenn sie nicht im Unglauben gewesen wären, hätten sie das Ziel ohne weiteres erreicht. Aber als es dann soweit war, dass sie in das Land hinübergehen sollten, haben die 10 schon mal klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht glauben und haben andere mitgerissen und sie ebenfalls in den Unglauben versetzt. Aber 2 waren bereit zu glauben. Wisst ihr, wenn man begriffen hat, was Gott will, dann müssen wir uns der Aufgabe Gottes stellen. Manchmal geht ein Schuss daneben. Aber dann hören wir nicht auf, sondern wir machen weiter. Und jeder von uns, der mal Fußball spielte, weiß ganz genau, dass jeder Stürmer doch viel mehr Schüsse neben das Tor geschossen hat, als in das Tor. Aber die Nebengingen wurden nie gezählt. Nie. Ich habe noch keinen einzigen gehört, der all die Schüsse gezählt hätte, die daneben gegangen wären. So dumm ist kein Mensch auf Erden. All die Leute, die da zuschauen, die zählen doch nicht, wenn die Dinge daneben gehen, sondern die schreien und die jauchzen und die jubeln, wenn das Tor, ja, knallt. Dann haben sie ein Recht zu sagen, so, heute waren 3 Tore. Und wisst ihr, was noch passiert? Das haben wir alle erlebt. Und weil ich immer gut laufen konnte, schon seit Kindesbeinen an, habe ich ja manchmal die schöne Rolle gehabt. Und wer dann wirklich den festen Einsatz gibt, der gerät auch mal in den Strafraum. Und dann wird auch mal gepfiffen. Aber wer irgendwo ist und zuschaut, der ist nie im Strafraum. Der hat nie ein rechts oder links außen. Da wird nie gepfiffen. Die dürfen alle zuschauen. Warum sage ich diese Dinge? Um an Sport zu erinnern? Doch ganz gewiss nicht. Wir sind in einem göttlichen Kampf. Und wenn manchmal im Anstürmen auf Festungen des Teufels ein Schuss daneben geht, dann zählen wir die Sache nicht, weil Gott sie auch nicht zählt. Bei Gott zählen nur die Dinge, die ein Volltreffer sind. Und Übung macht den Meister. Was meint ihr, wie schön das dann am Schluss geht? Aber wir sind nun einmal mitten in diesem Spiel drin. Und wir sind nicht bereit aufzugeben, sondern mit Gott weiterzumachen. Wir können nicht anders, als uns dem Herrn und der großen Aufgabe zu stellen. Hier heißt es weiter, wir sind so dankbar für die Gnade Gottes, die uns an diesem Tage in seine Gegenwart gebracht hat. Wir sind für viele Dinge dankbar. Ja, für alles, was von Gott kommt, sind wir dankbar. Nur das zählt. Alles andere wird doch nicht gezählt. Der Herr hat einmal gesagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Reiches. Und das ist wirklich so. Aber es gibt noch göttliche Weisheit, von deren sollten wir uns bedienen. Wir sollten dabei sein, wenn er sie austeilt. Hier heißt es weiter, die Gebetsstunde am Mittwochabend ist nur eine kurze Versammlung, in der wir zum Gebet zusammenkommen, wie wir es getan haben und Gemeinschaft miteinander haben. Manchmal glaube ich, dass eins der großen Dinge, die ich in dieser Zeit feststelle, der Mangel an Aufrichtigkeit in dem, was wir glauben, ist. Wenn Gott das, was er heute tut, in den Tagen John Wesleys getan hätte, was wäre da geschehen? Und dann geht's weiter. Hätte sie in den Tagen Martin Luthers getan und so werden die Vergleiche weitergezogen. Gott der Herr ist in der Feuersäule herabgekommen, hat verbindlich mit uns geredet, hat uns die Geheimnisse seines Wortes und seines Willens geoffenbart. Und trotzdem gibt es genügend Menschen, die daran vorbeigehen und die das glauben, was sie schon immer geglaubt haben. Warum kam die Herrlichkeit Gottes herab? Weil Menschen in der Gegenwart Gottes mit Furcht und Zittern, nicht vor Angst, sondern vor Ehrfurcht, in der Gegenwart des Herrn versammelt waren und aufrichtig glaubten, wo 2 oder 3 im Namen des Herrn versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Hier führt Paulus weiter aus. Ich möchte aus dem ersten Vers nur 1 oder 2 Worte nehmen. Ich, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu. Das, was ich heute Abend, so der Herr will, als Text nehmen möchte, ist ein Gefangener. Lasst mich diesen kurzen Absatz eben ganz lesen. Ihr könnt euch kaum vorstellen, dass sich Paulus als Gefangener betrachtet hat, ein in Freiheit Geborener, der mit Heiligem Geist erfüllt war, und doch bezeichnete er sich als ein Gefangener. Wir stellen fest, dass es bei seiner Anrede an die Korinther so heißt: Paulus, ein Apostel Jesu Christi. Ein anderes Mal: Paulus, ein Knecht Jesu Christi, durch den Willen Gottes. Als er zu Timotheus und anderen sprach, in seinem Schreiben an Philemon sagte er: Paulus, ein Gefangener Jesu Christi. Über Paulus, ein Apostel, möchte ich irgendeinen Abend sprechen. Und über Paulus, ein Knecht, doch nun, Paulus, ein Gefangener. Darüber spreche ich heute Abend. Denn ich würde Stunden benötigen, um eines der Themen gründlich zu betrachten. Heute Abend spreche ich darüber, Paulus, ein Gefangener. Nun gut, nicht nur Paulus, sondern ich, Bruder Frank, und du, Bruder, und du, Schwester, wir alle müssen heute begreifen, dass wir anstelle von Paulus doch mal unseren Namen einzusetzen haben. Was nützte es uns, wenn Paulus ein Knecht Gottes war, ein Gefangener Jesu Christi, bereit war, dem Herrn zu begegnen, seine Erscheinung lieb hatte, vom Heiligen Geist geleitet, in alle Wahrheit hineingeführt, wenn all diese Dinge für uns nur ein Anschauungsunterricht wären, aber dass wir unseren Namen da nicht einfügen könnten. Damit auch die Dinge, die uns durch das Wort geoffenbart wurden, Realität werden können. Wie viele von uns erwarten es wirklich? Wie viele beten nicht nur darum, sondern rechnen damit, dass es geschieht? Wie viele sind in einer heiligen Unzufriedenheit, dass es noch nicht geschehen konnte? Wir wollen nicht in Undankbarkeit übergehen, aber trotzdem meine ich, ist eine gesunde Unzufriedenheit, dass Gott noch nicht zu seinem Recht kommen konnte, bestimmt am Platz. Wenn wir dahin kommen, dass wir sagen: Herr, wir können nicht mehr anders, es sei denn, du bezeugst dich in unserer Mitte als der Auferstandene, als derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, dann muss es, dann wird es geschehen. Jetzt kommt's. Beurteilt euer Leben nicht immer danach, wie viel Kraft ihr habt, Wunder zu vollbringen. Und wir beurteilen uns auch nicht danach, wie viel Wissen wir über das Wort haben, sondern beurteilt euch immer so, indem ihr in euch geht und eine Bestandsaufnahme macht. Welch eine Art von Frucht das Leben, das ihr gegenwärtig lebt, jetzt trägt. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht an Gaben und nicht an Aufgaben. Nicht an dem, was wir mitbringen können, sondern an dem, was als Frucht aus unserem uns von Gott geschenkten geistlichen Leben hervorkommen, ja wachsen kann. Nehmen wir uns die Zeit und machen wir diese Bestandaufnahme. Ich muss sie selber ja auch machen. Welch eine Frucht hat der Geist Gottes in uns wirken können? In Galater 5 werden die 9 Geistesfrüchte deutlich aufgezählt und die Frage ist, ob sie haben wachsen können, ob sie hervorkamen oder ob noch nichts aufgegangen ist. Es muss in unserem Leben aufgehen. Wenn es nicht aufgeht, kann es nicht wachsen. Und was nicht wächst, kann auch nicht zur Reife kommen. Wenn wir wissen, dass in der Erntezeit ja alles reif sein muss, dann fragen wir uns doch jetzt in allem Ernst, ob die göttlichen Dinge aufgegangen sind, geschweige, ob sie reif sind. Das können wir immer noch fragen, aber doch sicher erst am Schluss und nicht am Anfang. Zuerst muss doch eine Saat gesät werden. Und diese Saat muss nicht in dornigen Acker, nicht auf steinigen Boden, nicht auf die Wege hingestreut werden, wo sie zertreten wird, sondern auf den guten Samen, auf den guten Boden des Herzens muss der Same gesät werden. Und dann muss er aufgehen. Aber dann müssen die Dornen und alles, was da Kummer bereiten kann, und das müssen wir uns nun alles sagen, ich an erster Stelle, unser Herr gibt's in dem Beispiel wohl in Matthäus 13, dass sogar die Sorgen des Lebens kommen können, um diesen Samen zu überschatten, ihn zu ersticken. Und haben wir nicht alle diese Feststellung getroffen, wenn wir uns über die Dinge, die Gott getan hat, unterhalten und uns darüber freuen, positiv denken, dann sind wir auch gesund. Wenn wir uns aber mit negativen Dingen befassen und mit allem drum und dran, dann werden wir krank und wir werden entmutigt und so geht's uns allen, oder nicht? Seid ihr nicht auch noch alle Menschen? Natürlich, unsere Empfindungen sind doch gleich. Jetzt müssen wir erkennen, was uns schadet und was uns hilft, was uns aufhält und was uns neuen Auftrieb gibt, was uns von Gott trennt und was uns mit ihm weitergehen lässt. Wir müssen einmal reell genug sein und uns sagen und nacheinander sagen lassen, dass alles, was uns aufhält, lähmt und nicht dem Herrn so glaubend folgen lässt, kann doch nicht von ihm kommen. Denn alles, was von ihm kommt, führt zu ihm, baut auf und stärkt uns im Glauben und in unserem geistlichen Leben. Also, wir sollen eine Bestandsaufnahme machen, um zu sehen, welch eine Art von Frucht in unserem Leben hervorkommt. Der Herr möchte, dass diese Frucht nun tatsächlich bald zu sehen wäre. Das heißt weiter, wie ich vor kurzem in einer Versammlung der Geschäftsleute in Phoenix, Arizona, von der Widerspiegelung Jesu sprach, den das christliche Leben widerspiegelt. Also, unser Herr soll durch unser Leben wieder gespiegelt werden. Und dann nützt keine Theorie, auch keine guten Rat und Vorschläge, dann nützt nur eins, den Willen Gottes zu erkennen und bereit sein, ihn zu tun. Weiter steht, so sagte ich, spiegeln auch wir etwas wider. Seht, unser Leben wird wiedergestrahlt. Nun, wenn wir in den Tagen Noahs gelebt hätten, auf welcher Seite hätten wir uns gestellt? Auf welche Seite hätten wir uns gestellt in den Tagen, in denen Noah lebte? Man wird so einiges aufgeführt und weiter aufgeführt. Auf welche Seite hätten wir uns gestellt? In den Tagen Moses, Abrahams und wer all die Propheten waren, bis hin zu Johannes dem Täufer, unserem Herrn, den Aposteln und bis in unsere Zeit hinein. Was ist denn das Besondere an der göttlichen Botschaft? Ist es eine Lehre? Ist es eine Erkenntnis? Nein, das Besondere in diesen Tagen unter dem Volke Gottes besteht darin, dass der Herr uns auf den letzten Stand in seinem Reiche gebracht hat und uns gemäß den Verheißungen seines Wortes gezeigt hat, was in dieser Zeit geschehen sollte. Und wir befinden uns mitten in der Erfüllung all dieser Dinge, die Gott verheißen und die er jetzt tut. Der Unterschied zwischen denen, die dem Herrn folgen und die ihm nicht folgen, besteht einfach darin, dass die einen nicht bereit sind, mit dem Herrn gemäß der Offenbarung seines Wortes und seines Willens weiter zu gehen und in Übereinstimmung mit seinem Wort und mit seinem Willen bis ans Ende zu sein. Heute genügt es nicht, nur mit dem übereinzustimmen, was vor 300, 400 oder vor 30 oder 40 Jahren geschah, sondern mit dem, was Gott heute tut. Damit müssen wir übereinstimmen. Und um ganz deutlich zu werden, es gibt genügend Leute, die sich auf Bruder Brennen berufen. Und sie gehen in jede Richtung, nur nicht in die er gegangen ist. Und sie sagen alles Mögliche, nur nicht das, was er gesagt hat. Ich habe es euch hier erzählt. Ich hatte mal in Singapur ein Gespräch mit einem Mann, der von sich eingenommen war. Ich weiß bis heute nicht, weshalb. Aber es war nun mal so. Und er sagte, Bruder Frank, ich werde über das Thema, werde ich schreiben, ich werde eine Broschüre herausgeben. Ich sage, Bruder, was möchtest du denn schreiben? Ja, ich möchte schreiben und ich möchte die Sachen darlegen. Ja, sag immer, glaubst du nicht, dass Bruder Brenhim die Sache klar genug dargelegt hat? Nein, es sind so viele Missverständnisse und die müssen alle ausgeräumt werden. Ich habe dann anschließend seine Broschüre auf den Schreibtisch bekommen und habe dann gelesen. Ich lächle jetzt, aber es ist zum Weinen. Wer wäre ich, du oder sonst jemand, dass wir uns hinsetzen wollten, um über ein Thema zu schreiben und zu philosophieren, über das Gott Klarheit und Wahrheit geschenkt hat und das nur denen verborgen bleibt, die im Starrsinn ihrer eigenen Herzen an den Überlieferungen festhalten und sich nicht auf den neuesten Stand im Reiche Gottes bringen lassen. Es sind so beleidigende Sachen darin geschrieben worden, dass es einem nicht möglich ist, überhaupt die Dinge in den Mund zu nehmen. Aber was wollte ich damit sagen? Menschen verkündigen die Botschaft, aber so wie es der Prophet brachte, so war es nicht richtig. Sie müssen also die Sache richtig stellen. Nein, damit kommt niemand vor Gott durch. Gott hat ja den Propheten dazu gesandt, um dich und mich und jeden anderen, der vor Gott bestehen möchte, zurechtzubringen, oder nicht? Wollen wir Gott zurechtbringen? Wollen wir seine Propheten zurechtbringen? Oder sind wir dazu da, von Gott zurechtgebracht zu werden durch sein geoffenbartes Wort und durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geleitet zu werden? Hier steht, auf welche Seite hättet ihr euch gestellt? Nun sagt nicht, Punkt, 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 euer Leben, das ihr jetzt lebt, spiegelt jetzt genau das wider, was ihr damals getan hättet. Denn ihr seid immer noch im Besitz desselben Geistes. Wenn ihr euch jetzt auf ihre Seite stellt, hättet ihr es damals getan. Denn derselbe Geist, der jetzt in euch ist, war in den Menschen damals. Das glauben wir von ganzem Herzen. Alle, in denen der Geist Gottes tatsächlich war, stellten sich auf die Seite Gottes und damit auf die Seite derer, durch die das Wort Gottes ergangen war. Und damit standen sie nicht auf der Seite eines Menschen. Das sah so aus. Aber sie standen im Grunde genommen auf der Seite Gottes, der eben nur durch Menschen geredet hat. Weiter heißt es, er geht von einem Menschen auf den anderen über. Derselbe Geist, der auf Elia war, kam über Elisa. Was war es? Der Mann glaubte von ganzem Herzen, dass dieser Mann von Gott gesandt war. Und später kam sogar noch das doppelte Maß über ihn. Denkt jetzt an den Unterschied zwischen Elisa und Gehasi. Als Naaman aus Syrien, aus Damaskus kam, um mit Elia zu sprechen, ich glaube, es war Elia oder war es sogar Elisa schon? Ja, ja, natürlich, das war Elisa, ja sicher, das war Elisa. Und der sagte, der ging gar nicht zu ihm raus. Der sagte, wenn ich die Geschichte richtig in Erinnerung habe, bestelle ihm, dass er sich 7-mal im Jordan untertauchen soll und dann ist er von dem Aussatz befreit und rein. Und als dieser Mann die Kunde hörte, wurde er wütend und sagte, dieser schmutzige Fluss hier, wir haben schöne Gewässer bei uns, darin kann ich mich baden. Und dann sagten wohl die Männer, die mit ihm gereist waren, hör mal, wenn der Mann Gottes etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es getan. Warum lässt du es jetzt nicht drauf ankommen? Tu doch diese leichte Sache und tauche dich 7-mal im Jordan unter. Und siehe da, er tat's. Und als er das 7. Mal hochkam, war seine Haut wie die eines kleinen Kindes. So steht's in der Bibel. Vollkommen rein. Ja, was hat ihn rein gemacht? Das schmutzige Wasser des Jordan? Doch ganz gewiss nicht. Das Wort des Herrn war ergangen. Und schon geschah es. Aber wisst ihr, was noch geschah? Gehasi, der dachte bei sich selber, als dieser Mann schon längst unterwegs war, dieser Knecht hier, der hat überhaupt nichts genommen. Ich werde ihm nacheilen und sagen, hör mal her, da findet ein Fest statt und ich brauche Festgewänder. Und so weiter. Und das tat er auch. Und was geschah dann? Was geschah? Er kommt zu dem Manne Gottes zurück. Und er fragt, wo warst du? Und er sagt, rede nicht lange. Ich habe dich beobachtet. Du bist hinterhergelaufen. Warum hast du das getan? Und schon sagt er, der Aussatz Naamans ist jetzt auf dir. Und schon ging er mit diesem Aussatz davon. Und dann merken wir, dass im Reiche Gottes keine Geschäfte gemacht werden können, sondern alles, was geschieht, geschieht aus Gnaden mit und in denen und durch diejenigen, die von Gott dazu bestimmt worden sind. Da kann niemand kommen und seine Hand aufhalten, sonst kann es passieren, dass es über sie kommt, was sie nicht wollen. Weil es sind so viele Lektionen im Worte Gottes. Hier heißt es, oh, es muss etwas Furchtbares für diesen Mann gewesen sein, festzustellen, dass er genau das, was er angestrebt hatte, zugleich verfolgte. Wir sind hier schon bei Saulus von Tarsus. Er wollte Gott so von Herzen dienen. Er war so überzeugt, dass er es tut. Und siehe, er hat das, was Gott in jenen Tagen tat, doch so verfolgt. Und deshalb hier der Ausspruch, das, was er vorhatte zu tun, nämlich Gott von Herzen zu dienen, das Reich Gottes zu bauen, den Willen Gottes zu tun, das alles hat er zerstört. Und plötzlich kommt die Wende. Der Herr erscheint ihm in dem Licht, in der Feuersäule. Und schon war alle Gelehrsamkeit des Gamaliel zu Ende und er wurde von Gott gelehrt. Er begab sich in die Wüste Arabiens, blieb dort etwa 3 oder 3,5 Jahre und kam dann zurück, von Gott gelehrt. Und wisst ihr, wenn dieser Mann, ich las das Wort heute, dachte, es wäre geeignet für einen Rundbrief, wenn dieser Mann Gottes hier in 1. Korinther im 14. Kapitel, Vers 37, war es wohl, oder muss eben mal nachsehen, Vers 37, wenn jemand sich für einen Propheten oder für einen Geistbegabten hält, so muss er erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Es nützt keinem zu sagen, ich bin geistgesalbt und geistbegabt und bin ein Prophet. Ist er's? Und ruht die Salbung wirklich auf ihm? Dann wird eine Übereinstimmung mit dem, was Gott durch seine Knechte und Propheten, durch die Apostel geredet hat, sein durch dieselbe Salbung des Heiligen Geistes. Und da beginnt es schon gleich mit dem ersten Thema, mit dem Thema über die Gottheit. Jemand mag sagen, das ist doch nun gleich, ob man so oder so glaubt. Nein, eben nicht. Das eine ist richtig und das andere ist verkehrt. Und man kann nicht beides richtig machen, das eine sowohl als auch das andere. Nein, es muss richtig sein. Ihr wisst doch selber ganz genau. Das Beispiel passt nicht hierher. Aber wer an Gott glaubt, nur mal in einem menschlichen, ungeeigneten Vergleich, Gott möge es mir verzeihen, aber wenn ihr einen Tisch mit 3 Beinen habt und er steht wirklich, wie er stehen soll, dann habt ihr wenigstens noch einen Tisch. Aber kippt ihr die Sache auf den Kopf, was habt ihr dann? Was habt ihr dann? Ja, überhaupt nichts. Ein Ding mit 3 Beinen. Es ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, 3 sind sich 1 geworden. Man muss einfach sagen, dass der eine wahre, ewige Gott sich als Vater und dann im Sohne und dann durch den Heiligen Geist geoffenbart hat. Amen. Man kann nicht eine Sache auf den Kopf stellen und dann sagen, die Sache ist noch in Ordnung. Sie ist nicht mehr in Ordnung. Und man kann nichts mehr draufstellen, nichts mehr draufbauen, nichts mehr davon essen. Denn dann hat man keinen Tisch mehr, so ein Ding, das mit drei Beinen oben zeigt. Möge Gott mir diesen Vergleich verzeihen. Aber so ist es doch. Und dann gibt es immer noch Menschen. Und die sagen, ja, warum hat denn der Brenhem sich so viele Feinde gemacht? Hätte das nicht alles sein lassen können? Hätte das nicht der Tag der Ewigkeit oder die Ewigkeit entscheiden sollen? Nein, Gott musste die Wahrheit offenbaren. Gott musste Licht von der Finsternis scheiden. Es musste offenbar werden. Wer mit dem Verstande glaubt und wer von Herzen bereit ist zu glauben, was Gott gesagt hat. Denn es gibt nur zwei Dinge in diesen letzten Tagen. Die einen stehen unter dem Einfluss Christi und die anderen unter dem Einfluss des Antichristen. Und dazwischen gibt's nichts. Die meisten Leute möchten gern dazwischen sein. Möchten auch auf zwei Hochzeiten zugleich tanzen. Möchten bei Gott im Himmel sein und vielleicht auch bei den Königen auf Erden. Nein, das geht alles nicht. Unser Gott hat klar und deutlich gesprochen. Verbindlich für uns alle in diesen Tagen. Wer es überhört, dem hat Gott das Verständnis für die Schrift nicht geöffnet. Mit dem hat er sich einfach noch nicht befasst. Das kann noch kommen, aber es ist dann noch nicht geschehen. Ist es wirklich geschehen, dann muss Offenbarung, schriftgemäße, biblische, göttliche Offenbarung, die mit allen Propheten und Aposteln übereinstimmt, jedem Einzelnen aus Gnaden zuteil werden. Anders geht es nicht. Ihr seht doch, was in dieser Welt geschieht. Der Antichrist bezaubert die ganze Menschheit. Und er spricht und hat religiöse Texte und Schlagworte, die er im Munde führt und ist, wie die Heilige Schrift sagt, als Engel des Lichts weiß gekleidet und alles fällt ihm zu Füßen. Und was hat Bruder Branham ausgeführt in der Predigt? Satan wollte Anbetung, er wollte Huldigung, er wollte sich erheben, wollte Gott gleich sein. Und dann ist er runtergestürzt. Und er sagt, seitdem wollte er auf Erden die Menschen dahin bringen, dass sie ihm Huldigung darbrächten. Und er sagt, das geschieht in den letzten Tagen. In dem Antichristen verkörpert sich Satan selbst unter religiöser Maske. Und soll ich etwa glauben, was der glaubt, und dann sagen, er ist verkehrt und ich bin im Recht? Ja, das wird wohl nicht gehen. Wenn Menschen über die Gottheit glauben, wie es der Antichrist seit Anfang an gelehrt hat, und sagen, er ist falsch und sie sind richtig, wenn sie so taufen, wie er tauft, und die gleiche Formel benutzen, wie er sie benutzt, und als seine Helfershelfer, seit wann sind zwei Dinge denn nicht mehr, die gleich sind, nicht mehr gleich? Oh, dass wir es erfassen. Und mit der Sache so ernst machen und sagen, mein Gott, hier geht es nicht um Worte, nicht um Wortbegriffe. Hier geht es darum, dass in den letzten Tagen die göttlichen Wahrheiten noch einmal auf den Leuchter gestellt werden. Und wenn eine Wahrheit fehlt, dann fehlt ein Glied in der Gesamtkette und schon wird es irgendwann nicht mehr ausreichen. Also will Gott mit uns vorwärts gehen und uns Gnade schenken, dass wir seine Wege in diesen Tagen erkennen. Hätte nicht auch Bruder Branham einen breiten Weg gehen können, mit allen anderen zusammen? Warum musste er einen so dornigen, so steilen, so schmalen Pfad gehen? Haben die Leute nicht gesagt, hör mal, belehre uns über Geistesgaben und über all diese Dinge? Ihr sagt, ihr habt das ABC noch nicht begriffen. Und das muss mit uns aber geschehen.
Wir müssen das ABC begreifen. Gott muss sich auf uns verlassen können. Und wir müssen von Herzen glauben, dass der Herr durch seine Knechte und Propheten gesprochen hat. Wenn irgendjemand meint, er sei ein Prophet, er sei geistbegabt, er habe die Salbung, dann soll er dieses Wort zu Herzen nehmen. Der Mann Gottes sagte, wenn jemand den Anspruch stellt, so soll er erkennen, dass das, was hier geschrieben wurde, das Gebot des Herrn ist. Und sie haben sich damals über Paulus lustig gemacht und haben gesagt, in seinen Briefen ist er gewaltig, aber in seiner Rede und in seinem Auftreten ist er schwach. Was war's? Menschen haben auch damals nicht erkannt, dass Gott durch ihn geredet und dass Heilsgeschichte auch in jener Zeit geschah. Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir in diesen Tagen erkennen dürfen, dass Gott die Heilsgeschichte zum Abschluss bringt, dass er seinen Knecht und Propheten gesandt hat, um uns zu dem ursprünglichen Wort und Willen Gottes zurückzuführen. Geben wir alles eigene auf. Möge Gottes Gnade, Gottes Weisheit, Gottes Kraft mit uns sein. Mögen wir unsere Hände erheben und uns Gott ergeben und sagen, Herr, ich möchte ein Gefangener. Ein Gefangener Jesu Christi sein. Hier bin ich, tue mit mir, was dir gefällt. Und ihr jungen Brüder, nehmt euch das Wort, das Paulus an seinen Freund und Mitarbeiter und Bruder Philemon gerichtet hat, zu Herzen, dass eure Zeugnisse und was immer und wozu Gott euch gebrauchen möchte, anderen Gläubigen und Heiligen zum Segen und zur Auferbauung gereichen könnten. Wenn Alte ein Zeugnis ablegen, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn junge Menschen bezeugen können, was der Herr an ihnen getan hat, wie er sie geführt hat und welche Segnungen sie mit Gott erlebt und was sie von ihm empfangen haben, das ist eine ganz andere Sache. Alte Leute haben etwas zu berichten, aber Junge dürfen es auch, wenn sie ihr Erlebnis mit dem Herrn gemacht haben. Ich würde mein Leben noch einmal dem Herrn weihen. Oh, wenn ich daran denke, dass kein Tag, keine Stunde, keine Gelegenheit je wieder zurückkommt von all den 50 Jahren, die ich hinter mich gebracht habe. Nichts kommt mehr zurück von allem. Es ist vorbei für immer. Oh, da möchte ich sagen, wie Bruder Brennen, Herr, hilf mir, sei mir gnädig, dass ich den Rest meines Lebens für dich verwende und lebe zu deines Namens Ehre und Preis. Gefangene Jesu Christi, Gott ergebene Menschen, die ihm glauben und die ihm vertrauen, nicht eine fromme Phrase, sondern göttliche Realität in deinem und in meinem Leben. Heute ruft der Herr uns auf, ihm zu folgen, ihm zu gehören, unser Leben ihm ganz zu weihen. Und er ist hier, um uns ganz hinzunehmen und uns zu segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wie herrlich ist dein Wort, aber wie ernst. Wie ernst, o Gott, wie ernst. Herr, du siehst uns alle. Du kennst und weißt, um unsere Gedanken und Herzen. Herr, mögen wir für dich leben, für dich da sein, dass wir nicht mehr uns selber, sondern dir leben könnten von nun an. Treuer Heiland, du hast einen Überrest von Menschen, die sich selber abgesagt, ihre Hände gehoben, die sich ergeben, die als Gefangene sein möchten. Herr, nimm uns hin. Denn als deine Gefangenen sind wir Freigelassene des Herrn und dürfen die Freiheit der Kinder Gottes genießen. Ach Herr, allmächtiger Gott, nimm uns alle hin, jung und alt, groß und klein, ob wir viel oder wenig oder gar nichts wissen. Herr, mögen wir Gnade vor dir finden heute Abend. Möge deine Herrlichkeit in unsere Mitte zurückkommen. Herr, erstatte uns die Jahre zurück und sei uns gnädig um deines wunderbaren und heiligen Namens willen. Dir sei der Dank für alles in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Amen.